Gut, mein Wunsch ist es heute, die Predigt schon wieder ein bisschen aufzuteilen. Ich werde einmal doch aus Offenbarung hier predigen, weil es so, ich sag mal mit meinen Worten, schön ist, diese Kapitel jetzt zu Ende. Wir haben jetzt im Hauskreis immer wieder so die ganz, ganz, ganz schlimme Ankündigung der Drohungen und dieser Weltuntergang miteinander besprochen. Und jetzt können wir sehen in Offenbarung 19, wie es ein Siegesjubel im Himmel geben wird. Und da werden wir auch etwas vom Hochzeitsfest des Lammes hören. Ich lese gerne Offenbarung 19, erst einmal die Verse 1 bis 4. Da hörte ich im Himmel viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge. Sie riefen: Halleluja, lob den Herrn, in ihm allein ist alles heil. Ihm gehören alle Herrlichkeit und Macht. Er ist der unbestechliche, gerechte Richter, denn er hat sein Urteil über die große Hure Babylons vollstreckt, die mit ihren verlockenden Zauber die ganze Welt verführt. Für das Blut seiner Diener, das sie vergossen hatte, zog er sie zur Rechenschaft. Immer wieder und immer wieder riefen sie: Halleluja, lob den Herrn. Für alle Zeiten wird der Rauch dieser brennenden Stadt zum Himmel aufsteigen. Da fielen die 24 Ältesten und die vier mächtigen Gestalten vor dem Thron Gottes nieder. Sie beteten Gott an und riefen laut: Amen. Lob den Herrn. Halleluja. Das ist Lobpreis, das ist Anbetung. Und da ist es immer wieder die Frage: Wie sieht's aus bei mir? Wie sieht's aus bei uns? Haben wir wirklich gelernt, Gott diese Anbetung und diese Lobpreis ständig zu bringen? Oder sind wir sehr stark dabei, Gott um Fürbitte? Oder vielleicht einfach nur Bitte? Also es ist ein Unterschied zwischen Fürbitte für jemand anders zu bitten, um selbst auch um zu bitten, wie auch Anbetung, Lobpreis Gott zu bringen. Haben wir in der letzten Zeit einfach Gott gelobt und ihm Preis und Anbetung dargebracht als Zeichen unserer Liebe? Also ich mache das ein kleines bisschen praktisch. Wenn man betet, können wir sagen, wie wir auch gelernt haben im Vater unser, unser Vater im Himmel. Rufen wir Gott zu, wer er ist, unser Vater im Himmel. Geheiligt werde dein Name. Haben wir überhaupt gedacht und überlegt, welchen Namen Gott hat? Gott der Herrscher, Gott Sebaoth, Yahweh, Elohim, Gott, der mich hört in der Not, Gott, der gibt, Vater, Richter, Schöpfer, Heiler, Heiland. So viele verschiedene Möglichkeiten haben wir, Gott zu beschreiben. Nun, als ich das zum ersten Mal hörte, dachte ich, wie komisch ist das? Wie komisch ist das, Gott zuzurufen, wer er ist? Als ob Gott das vergessen könnte. Aber Gott vergisst das nicht. Genauso wenig wie der König immer wieder gesagt wird: O du König, o du barmherziger König, o du gnädiger König, o du gerechter König. Würden wir einen Mensch vor uns haben, Und wir könnten nun zurückversetzen in damals, als es noch Könige gab, würden wir viel, viel einfacher das so tun. Aber wir leben heute in einer Gesellschaft, wo es nicht so normal ist, jemandem dieses Dank, diese Anbetung, diese Ehre entgegenzubringen. Aber Gott möchte das. Gott möchte das, damit wir neu erkennen, wer Gott wirklich ist. Wer ist denn dein Gott für dich? Ist er jemand, der weit weg ist? Ist er der Gott, der uns etwas nun gibt, wenn wir ihn darum bitten? Oder ist er mehr? Ist er wirklich der Gott, der Himmel und Erde geschaffen hat? Ist das der Gott, der die Regierungen einsetzt und auch absetzt? Ist das der Gott, der wirklich heilt, der gibt, der versorgt, der richtet, der straft und der gerecht ist? Die Menschen hier in Offenbarung 19 haben etwas erkannt. Die haben erkannt, wer Gott tatsächlich ist. Denn die gesamte Zeit über in Offenbarung war diese Rede: Wann ist jemals es zu Ende? Oder warum lässt Gott das zu? Warum darf diese Stadt, dieses Land, diese Tier regieren? Warum wird die Kirche so stark verfolgt? Warum, warum, warum? Gott, wo bist du in allem, was hier geschieht? Und als endlich Babylon ein Ende findet, da kehren die Menschen wieder um und sagen: Ah, darum. Darum lässt du das zu, Herr. Lob den Herrn. Halleluja. In ihm allein ist das Heil. Das Heil, das uns rettet. Das Heil, was uns bewahrt. Das Heil, was uns ein ewiges Leben schenkt. Ihm gehören alle Herrlichkeit und Macht. All unsere Anbetung, all unser Sein dürfen wir nochmal neu Gott hingeben. Denn wie ist Gott? Hier wird gesagt, er ist eine unbestechliche und gerechte Richter. Man darf das so sehen, immer wieder. Der Antichrist, der kommen wird, Anti ist eigentlich nicht Gegend. Anti bedeutet eigentlich Pseudo. Pseudo in dem Fall von so ähnlich wie. Ein möchte gern Christus. Und nun sehen wir Gott, der wirklich Gott ist. Gott, der unbestechlich ist und Gott, der gerecht ist über alles andere. Wir Menschen, wir sind oft so bestechlich, so hin und her geworfen von jeder Welle der Lehre, von jeder Welle der Meinung. Wir können so leicht manipuliert werden, aber Gott nicht. Gott hat dieses Durchblick, ein Überblick. Er weiß genau, wo es lang geht. Halleluja, lobt den Herrn. Sogar die 24 Ältesten, die uns über 10 Kapitel lang verborgen waren. Diese 4 mächtigen Gestalten, die vor dem Thron Gottes Tag und Nacht sind und Gott anbeten, fangen an zu singen: Lob den Herrn, Halleluja. Lob den Herrn, Halleluja. Ja, danke für das Lied. Ich lese jetzt hier weiter ab Vers 5. Offenbarung 19, Vers 5, da steht, jetzt erklang vom Thron eine Stimme. Rühmt unseren Gott, alle, ob groß oder klein, die ihr zu ihm gehört und ihm dient. Und wieder hörte ich viele Stimmen, wie von einer großen Menschenmenge, mächtig wie Wassermassen, die zum Tal stürzen, und wie das Grollen des Donners, die riefen, Halleluja, lobe den Herrn, denn der allmächtige Gott, unser Herr, hat seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren. Jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. Alle Menschen, die Gott lieben, und alle Menschen, die Gott dienen, das gehört irgendwie zusammen. Meine Frau und ich, wir haben letzte Woche zum dritten Mal, glaube ich, zusammen gepredigt. Und unser Hauptthema war aus Kolosser 3, Gott liebt uns so sehr, dass wir überwältigt werden von seiner Liebe und nichts anders tun können, als uns Gott zur Verfügung zu stellen, um ihm zu dienen. Und Gott, bitte mache uns die Augen auf, um zu sehen, wie du um uns herum wirkst. Weil Gott uns zuerst geliebt hat, können wir nichts anders tun, als zu sagen, Herr, hier bin ich. Gebrauche du mich. Gebrauche du mich, indem ich für anderen beten darf. Gebrauche du mich, indem ich einfach zu dir mein Lobliedern singen darf. Herr, gebrauche du mich dort, wo du mich hingestellt hast, mit den Menschen um mich herum. Die Menschen hier, groß wie klein, die zu ihm gehörten und ihm dienten, sagten, Halleluja, lobe den Herrn, den allmächtigen Gott, unseren Herrn, denn er hat schon seine Herrschaft angetreten. Wir wollen uns freuen, fröhlich sein und Gott die Ehre geben. Denn jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen, seine Braut ist bereit. Ich möchte dazu aus Matthäus 22 einige Verse lesen. Matthäus 22, die Worte von Jesus. Jesus erzählte ihnen noch ein anderes Gleichnis. Mit der neuen Welt Gottes ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn ein großes Hochzeitsfest vorbereitete. Viele wurden zum Hochzeit eingeladen. Als die Vorbereitungen beendet waren, schickte er seinen Dienern, um die Gäste abzuholen. Aber keiner wollte kommen. Er ließ sie durch anderen Diener nochmals bitten. Es ist alles fertig. Die Ochsen und Mastkälber sind geschlachtet. Das Fest kann beginnen. Kommt. Aber den geladenen Gästen war das gleichgültig. Sie gingen weiter ihrer Arbeit nach. Der eine hatte auf dem Feld zu tun, der andere im Geschäft. Einige wurden sogar handgreiflich, misshandelten und töteten die Diener des Königs. Voller Zorn sandte der König seine Truppen aus, ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Dann sagte er zu seinen Dienern, die Hochzeitsfeier ist vorbereitet, Aber die geladenen Gäste waren es nicht wert, an diesem Fest teilzunehmen. Geht jetzt auf die Straßen und ladet alle ein, die euch über den Weg laufen. Das taten denn die Boten und brachten alle mit, die sie fanden, böse und gute Menschen, und so füllte sich der Festsaal mit Gästen. Als der König kam, um seine Gäste zu begrüßen, bemerkte er einen Mann, der nicht festlich angezogen war. »Mein Freund, wie bist du hier ohne Festgewand hereingekommen?« fragte er ihn. Und darauf konnte der Mann nicht antworten. Da befahl der König, fesselt ihm Hände und Füße und werft ihm hinaus in die Finsternis. Dort wird es mit Heulen und ohnmächtiges Jammern geben. Denn viele sind berufen, aber nur wenige sind auserwählt. Wenn ich diese Kapitel lese und vergleiche mit Offenbarung 19, dann merke ich, wie Gott vieles gemacht hat. Wie die Einladungen zuerst einmal ausgeschickt wurde und wie die Einladung ein zweites Mal ausgeschickt wurde. Nicht nur einmal vielleicht zu den Juden, sondern ein zweites Mal sogar zu uns Heiden. Und da war alles vorbereitet. Aber die Menschen waren nicht bereit zu kommen. Gott sandte dann seine Truppen aus, seine Engel, die vielleicht doch Schalen der Zorn ausgegossen haben. Und er ließ die Mörder umbringen und ihre Stadt in Brand stecken. Wir hörten, wie Babylons Rauch bis in alle Ewigkeit hochsteigen sollte. Und dann dürften die Menschen kommen, die gar nicht richtig auserwählt waren. Die Menschen, die dennoch kamen, die bereit waren, die Ja gesagt haben. Aber interessanterweise, irgendwie schlich sich eine Person hier rein, ohne dass er diese neue Kleidung anhatte. Ohne dass seine Kleidung von dem Blut Jesus gewaschen war. Und sofort fiel das auf. Und sofort sprach der König selbst und sagte, was machst du denn hier? Wie bist du hier reingekommen, ohne diese neue Gewände zu bekommen? Und er sagte, keine Ahnung. Und der König, der gerechte Richter, musste ihn wieder hinausschicken. Hinausschicken an dem Ort, wo es schrecklich sein wird. Hinausschicken dort, wo Gottes Zorn weiter herrscht. Aber die, die reingekommen sind, die durch das Blut des Lammes gewaschen sind, die werden ein Fest feiern, von dem wir es noch niemals ahnen können, wie es sein wird. Ich lese weiter in Offenbarung 19. Ich lese weiter jetzt ab Vers 7. Wir wollen uns darüber freuen, jubeln und Gott ehren, denn jetzt ist der große Hochzeitstag des Lammes gekommen. Seine Braut ist bereit. In feines, strahlend weißes Leinen dürfte sie sich kleiden. Das Leinen ist ein Bild für die gerechten Taten der Menschen, die zu Gott gehören. Dann befahl mir der Engel, schreib, glücklich, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Und er fügte hinzu, Gott selber hat das gesagt und seine Worte sind zuverlässig. Da fiel ich vor dem Engel nieder und wollte ihm anbeten. Doch er wehrte ab und sagte, nein, tu das nicht. Ich bin nichts anderes als du und deine Brüder, ein Diener der von Jesus beauftragt wurde, bete allein Gott an. Wenn wir die Botschaft von Jesus verkünden, dann schenkt uns sein Geist prophetische Worte. Glücklich ist, wer zum Hochzeitsfest des Lammes eingeladen ist. Wir sehen noch einmal drei Einladungen, wenn wir zurück zu dem Gleichnis von Jesus gehen. Der erste Einladung, der zweite Einladung mit alles ist bereit, komm. Und die dritte Einladung, ihr seid gar nicht würdig dabei zu sein, aber ihr seid jetzt meine geladene Gäste, weil niemand wollte sonst kommen. Vielleicht gehören wir doch eher zu dieser dritte Gruppe. Vielleicht sind wir gar nicht die erste von Gott erwählte Gäste. Vielleicht waren es doch die Juden, die schon im Alten Testament diese Einladung von Gott erhalten haben, die mit dem Kommen von Jesus, der Messias, der Retter, und die haben Nein gesagt. Und jetzt wir, unwürdig, ehrlich gesagt, dürfen kommen und dürfen an seinem Tisch sitzen. Wir werden eines Tages alle, die an Jesus Christus glauben, tatsächlich am Hochzeitstisch des Lammes sitzen. Und dieses Braut sind wir, seine Gemeinde. Und das Kleid, was wir tragen werden, sind die gerechten Taten, die wir getan haben, weil wir zu Christus gehören. Vielleicht ist das ein Grund, warum Christus noch nicht zurückgekehrt ist. Nicht nur ist die Zahl deren noch nicht vollzählig, die dazugehören, aber vielleicht haben wir als Gemeinde noch nicht die gerechten Taten getan, die wir als Gemeinde tun sollten. Aber was für ein Fest wird das sein? Was für ein Fest, wo wir gemeinsam mit Gott feiern werden. Das ist etwas, worauf wir uns freuen dürfen. Ich werde heute nicht mehr aus Offenbarung 19, denn da gibt es diese weiße Ritter, der kommen wird, und da ist der letzte Schlacht. Deshalb möchte ich gleich auf Offenbarung 20 hinspringen, denn das ist was Erfreuliches. Als letzter Teil meiner Predigt, Offenbarung 20, die Verse 1 bis 6. Die tausendjähriges Herrschaft. Danach sah ich einen Engel vom Himmel herabkommen, und in seiner Hand hielt er den Schlüssel zum Abgrund und eine schwere Kette. Er ergriff den Drachen, die alte Schlange, sie ist nichts anders als der Teufel oder Satan, und legte ihn für 1000 Jahre in Fesseln. Der Engel warf ihn in den Abgrund, verschloss den Eingang und versiegelte ihn. Nun könnte der Satan die Völker nicht mehr verführen, bis die 1000 Jahre vorüber waren. Nach dieser Zeit muss er, der Teufel, noch einmal für kurze Zeit freigelassen werden. Und ich sah mehrere Thronsessel. Auf ihnen nahmen alle Platz, die den Auftrag hatten, über andere Gericht zu halten. Ich sah die Seelen der Menschen, die man enthauptet hatte, weil sie sich treu zu Jesus und zu Gottes Botschaft bekannt hatten. Sie hatten das Tier und seine Statue nicht angebetet, hatten sein Zeichen nicht auf ihren Stirn oder Hand getragen. Jetzt lebten sie mit Christus und herrschten mit ihm 1000 Jahre lang. Dies ist die erste Auferstehung. Die anderen Toten wurden erst wieder lebendig, nachdem die 1000 Jahre vorüber waren. Glücklich und von Gott angenommen sind alle, die an der ersten Auferstehung teilhaben. Denn über sie hat der zweite Tod keine Macht. Als Priester Gottes und Christi haben sie 1000 Jahre mit ihm zu herrschen. Also, dieser letzte Teil, diesen 1000-jährigen Reich, ist schon ein bisschen schwierig. Ist ein bisschen schwierig, weil es wurde missbraucht. Und ein bisschen schwierig, auch um das ein bisschen in der Zukunftsgeschichte einzuordnen. Nun, ich habe schon mehrfach erzählt von meiner persönlichen Überzeugung, dass es eine Entrückung geben wird. Das heißt, Jesus kommt in den Wolken wieder, um seine Kinder zu sich abzuholen. Nun, ich kann viele Bibelverse dafür geben, um das zu belegen. Und ich kann einige Bibelversen geben, um das zu widerlegen. Und ich hoffe, es findet am Anfang von diesen 7 Jahren Trübsal statt. Nun, ich habe so oft gesagt, es kann in der Mitte, es kann auch am Ende sein, wo das passiert. Also, wir haben die Gemeinde, in der wir jetzt leben. Es wird 7 Jahre Trübsal geben, das steht fest. Und es wird eine Hauptschlacht geben, den ich übersprungen habe, ganz zum Schluss, Armageddon. Und ab da passiert etwas. Ab da passiert 1000 Jahre Frieden. 1000 Jahre, in denen Satan, der Teufel, gar nicht da ist. 1000 Jahre, in denen Menschen geherrscht werden von Gott auf dieser Erde. Die neue Himmel und neue Erde sind noch nicht gekommen. Und da wird etwas sein. Etwas sein, was nett ist. Ich habe nicht gesagt himmlisch. Ich habe gesagt nett. Und es werden Menschen geben, die herrschen werden. Herrschen werden über andere Menschen hier auf dieser Erde. Die Menschen, die dieses Vorrecht bekommen haben, sind häufig Märtyrer, werden hier beschrieben. In Matthäus sagt Jesus zu seinen Jüngern, seid ihr würdig, zu meiner Linken oder zu meiner Rechten zu sitzen, denn ihr werdet herrschen über Völkern. Auch da hat Jesus davon gesprochen, dass wir auch über Menschen herrschen werden. Aber wie das genau so zusammengestellt wird, weiß ich nicht. Wo kommen diese Menschen her? Sind das Menschen, die noch nicht an Jesus geglaubt haben und dennoch diese mächtige Trübsal überlebt haben? Sind das doch unsere Kinder, die über diese Tausende von Jahren sein werden, und dürfen Menschen in diese 1000 Jahren sterben? Fragezeichen. Viele, viele, viele Fragen habe ich. Und die Bibel gibt so wenig Einblick in, wie das so sein wird. Jedoch, wir sind so neugierig. Wir wollen alle Antworten haben und wir wollen die auch jetzt haben. Und die Bibel ergibt uns einfach einmal einen Blick. Aber das ist alles. Wir wissen nicht, was hundertprozentig sein wird. Aber eins weiß ich ganz genau, schon wieder verstehe ich Gott nicht. Warum lässt er den Teufel für 1000 Jahre gefangen und setzt ihn nochmal frei? Nur kurz, aber er setzt ihn nochmal frei. Ich lese die Verse ganz kurz. Vers 7, da steht, wenn die 1000 Jahre vorüber sind, wird der Satan für eine kurze Zeit aus seinem Gefängnis freigelassen. Dann wird er alle Völker der Welt zum Kampf anstiften und aufmarschieren lassen. So zahlreich wie der Sand am Meer werden sie sein. Sie zogen herauf, überrannten die ganze Erde und umzingelten das Lager des Gottesvolk und geliebte Stadt Gottes. Doch da fiel Feuer vom Himmel und vernichtete die Heere des Satans. Er selbst, der sie verführt hatten, wurde nun auch in den See mit brennenden Schwefel geworfen zu dem Tier und dem Lügenprophet. Immer und ewig müssen sie dort Tag und Nacht schreckliche Qualen erleiden. Warum diese Zwischenphase? Und ehrlich gesagt muss ich schon wieder sagen, ich habe keine Ahnung. Ich weiß nur, dass ich weiterhin singen darf, lobe den Herrn, der ist treu und mächtig. Gepriesen sei dein Name, Gott, denn du bist gerecht, auch wenn ich dich nicht verstehe. Auch wenn das, was du tust, für mich wenig Sinn macht, dennoch bleibst du und bist du erhaben. Und das ist vielleicht ein kleines bisschen, was Gott uns immer wieder hier herausfordert. Denn stell mal vor, man könnte tatsächlich Gott begreifen. Wäre Gott noch Gott? Ich möchte einen Gott haben, den ich nicht begreifen kann. Ich möchte einen Gott haben, der größer ist als meine Vorstellungskraft. Ich möchte einen Gott haben, der da springt, was ich, klein Geschöpfe, überhaupt mir vorstellen darf. Denn der Schöpfer, ist größer, mächtiger und viel, viel, viel gewaltiger, als ich das überhaupt in Gedanken fassen kann. Es wird ein tausendjähriges Reich geben. Es wird noch einmal eine schlimme Auseinandersetzung geben. Und da wird Gott wieder siegen, göttlich, mit Feuer vom Himmel. Und erst ab da kommt der Teufel zu dem Tier und zu dem Lügenprophet in den Ort der Feuermeer, wo es Tag und Nacht für immer und ewig schrecklich, schrecklich leiden muss. Unser Job, unser Auftrag ist es, Menschen heute von Jesus zu erzählen. Heute zu helfen, Jesus zu erkennen und nicht in dieser Ort der schrecklichen Qualen zu landen. Denn Jesus Christus hat den Sieg über Teufel, Tod und Sünde errungen. Und wir werden ein Hochzeitsfest des Lammes haben. Wir werden tausendjähriges Reich dabei sein. Und wir werden auch noch die neue Welt Gottes erleben dürfen. Ich möchte Gott im Gebet dafür danken. Herr Jesus Christus, immer noch so viel ist es für mich einfach unvorstellbar. Und dennoch bist du und bleibst du Gott, der Herr. Ich bitte Jesus, dass du uns ermutigst, ganz neu, dich, das Lamm, zu sehen. Danke, dass du gesiegt hast. Nicht du. Du wurdest nicht besiegt, sondern du hast gesiegt. Und wir danken dir, Jesus Christus, von ganzem Herzen, dass wir dabei sein dürfen bei deinem Hochzeitsfest. Danke, dass wir jetzt schon die Einladung haben. Und hilf uns, Herr, niemals so beschäftigt zu sein, dass wir nicht hören, wenn du uns rufst. Lass uns offene Ohren und offene Augen haben für das, was du durch uns und in uns tun möchtest. Ich danke dir, Jesus Christus, dass deine Liebe größer ist, Herr, als meine Gleichgültigkeit, dass deine Gnade mächtiger ist als meine Sünde und dass deine Gerechtigkeit viel, viel größer ist als meine Schuld. Danke, Herr, dass du mich und uns errettet hast durch das, was Jesus am Kreuz für uns getan hast. Amen.